Manchmal genügt ein Anruf, um alles zu zerstören.
Hola.
Mai 2006. Rudi Pevenage ist wieder sportlicher Leiter bei T-Mobile. Beim Giro d'Italia ist sein Prepaid-Handy leer. Er will aber dringend telefonieren, also nimmt er sein eigenes. Und es ist dieses eine Telefonat, das die Radsportkarriere von Jan Ullrich förmlich explodieren lässt.
Das kam irgendwo über ein Telefonat, das ich gemacht hatte, von der Giro, wo er die Etappe gewonnen hat. Aber habe ich Fuentes angerufen, um zu sagen, Jan ist sehr gut darauf und hat gewonnen, mehr nicht. Und das war dann abgehört in Spanien. Und so sind sie darauf gekommen, dann, dass wir da mit Firmiano Fuentes in Kontakt waren. Und das hat eigentlich, ja, alles beendet.
Da ist es, das letzte Glied in der Beweiskette. Jan Ullrich ist geliefert.
Wie es an diesem Tag plötzlich eskaliert ist, das war für alle überraschend, auch für uns.
Ja gut, das Einzige, was ich sagen kann, dass ich geschockt bin, dass ich nach wie vor nichts mit diesen Sachen zu tun habe, dass ich Opfer jetzt bin, einfach bin absolut unter Schock und werde ein paar Tage für mich brauchen und werde dann mit meinem Anwalt versuchen, meine Unschuld zu beweisen und werde auf alle Fälle weiterkämpfen, aber momentan bin ich natürlich ziemlich am Boden.
Okay, vielen Dank.
Der 30. Juni 2006 verändert Jan Ullrichs Leben mehr als jedes andere Ereignis zuvor. Viele seiner Freunde sehen in diesem Schock den Grund für seinen Absturz. Jan Ullrich ist raus, suspendiert von der Tour, ab sofort eine geächtete Person in Deutschland. Wie konnte es nur so weit kommen? Was hat ihn dazu getrieben? Und wie ist das alles aufgeflogen? Es klingt wie ein Krimi, an dessen Ende der Täter überführt wird. Ohne Handschellen, aber mit Blitzlichtgewitter. Und ein Happy End gibt es nicht, für niemanden. Denn selbst die Zuschauer hängen irgendwie mit drin.
Ich bin ja immer noch stolz auf meine Karriere. Ich bin immer noch stolz auf mein Leben, was ich geleistet habe. Aber das Ende ist natürlich Katastrophe irgendwo.
Ich habe immer geglaubt, solche Mittel wären tabu. Haben wir alle geglaubt. Aber ja, es trifft mich immer noch, wenn ich zurückdenke. Das war bitter für uns alle.
Auch Jan Ullrich ist nicht etwa nur ein Täter, er ist eben auch ein Opfer.
Der ist nun mal anders. Der ist nun mal kein, vom Kopf her kein Indurain. Der ist nun mal vom Kopf her kein Lance Armstrong gewesen. Über das körperliche Talent brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Also er hätte zigmal die Tour gewinnen können. Und war ja auch noch mal nah dran mit Bianchi. Wenn es ein bisschen anders läuft, gewinnt er ja noch mal die Tour.
Ach stimmt, da waren wir am Ende der letzten Etappe stehen geblieben. Vielleicht lief diese Tour 2003 zu gut. Denn da hat Jan Ullrich gesehen, dass er Armstrong ärgern kann. Gedopt hatte er nachweislich schon vorher, wie wir heute wissen. In dem Jahr aber hatte er zum ersten Mal Kontakt zum Blutdopingarzt Fuentes.
Jan Ullrich, Held auf Zeit. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Ich bin Moritz Kasserlet. Und in diesem Podcast finden wir heraus, warum der einst so gefeierte Jan Ullrich so tief gefallen ist. 2006 wird er gezwungen, sein Leben als gefeierter Star und Hochleistungssportler von jetzt auf gleich zu ändern. In ein Leben ohne Glamour, ohne Herzen, die ihm zufliegen. Das muss man erstmal verkraften. Aber er ist natürlich auch selbst schuld. Vielleicht wollte er einfach zu viel. Vielleicht war er besessen vom Gedanken, der 2003 noch größer geworden ist. Einmal noch die Tour gewinnen.
Ich will nicht Zweiter werden, ich will gewinnen. Das ist mein Ziel und ich würde gerne sehen, dass Lance hinter mir ist und ich auf Platz 1 stehe.
All y'all radios out there. Song goes out to you. Yeah.
2003 ist Ullrich völlig überraschend auf Augenhöhe mit Armstrong und Deutschland wieder im Tourfieber. Das Fernsehen hat Rekordquoten. Beim Prolog verpasst der frisch gebackene Papa das gelbe Trikot nur um 2 Sekunden, ist aber um 5 Sekunden besser als Armstrong. Beim Mannschaftszeitfahren auf der 4. Etappe verliert Bianchi nur 43 Sekunden auf US Postal. Und dann passiert fast ein schweres Unglück. Ullrich nennt es Vergiftung.
Und abends ist er krank geworden, wegen einem Fehler von dem Arzt.
Das ist Rudi Pevenage. Wir besuchen ihn zu Hause in Belgien. Jan Ullrichs Freund und langjähriger sportlicher Leiter und Betreuer. Und wie ihr schon am Anfang gehört habt, er wird in dieser Folge noch eine ziemlich entscheidende Rolle spielen. Aber noch nicht. Denn wir sind im Jahr 2003 und Ulrich fährt mit dem Team Bianchi zur Tour. Und Ulrich ist überraschend gut drauf. Aber am Abend nach dem Mannschaftszeitfahren geht etwas schief. Wie jeden Tag bekommt Ulrich eine Infusion, Actovegin. Pevenage erklärt später, das ist ein Kälberblutextrakt. Er steht damals zwar nicht auf der Dopingliste, in Frankreich ist der Besitz aber verboten. Die Ampullen sind also gut versteckt im warmen Auto. Und es ist offenbar zu warm. Und Ulrich bekommt schlecht gewordenes Actovegin.
Er hat eine ganze Nacht Fieber gehabt und normal sollte er selbst nicht mehr sterben. Wir sind dann 200 Kilometer mit Bus gefahren und haben entschieden, wenn er kein Fieber mehr hat am Start, startet er, sonst ist vorbei. Er hat sich durchgequält. Als die erste Bergetappe war, nicht nach Mosin. Mosin hat er nicht so nichts verloren, denke ich.
Sachen, die da passiert sind mit Kos und Bianchi-Team. Jetzt hast du ein Team, jetzt bist du wieder da. Und du hast die Form vor allen Dingen. Und das gibt man nicht auf. Man ist ja als Sportler ein Kämpfer. Oder ich war immer ein Kämpfer. Und selbst in solchen Situationen sagst du, ich riskiere. Meine Tochter war gerade frisch geboren, ja. Mhm. Die war gerade ein paar Tage alt. Aber ich habe immer an meine Tochter gedacht, wenn mir jetzt was passiert. Aber ich wusste, ich kann's. Und vielleicht ist es morgen wieder rum. Also probierst du jeden Meter wieder fort und irgendwie habe ich die Etappe beenden können und dann ging es ja auch wieder besser. Und dass es so gut läuft in der Tour, hätte ich damals auch nie gedacht.
Die Tag nachher war auch wieder besser und das war natürlich, da hat er 2 Minuten verloren, denke ich. Man hat sich gequält wie... Und dann hat er sich rekuperiert und hat im Zeitfahren da in Richtung Toulouse hat er Armstrong... Ja, es war unglaublich, ne?
Ja, Ulrich erholt sich also wieder und dann kommt dieses Zeitfahren auf der 12. Etappe. Das ist der größte Tag bei der Tour für Jan Ulrich seit 1997. Es ist brutal heiß im Süden Frankreichs. Die Sonne knallt ohne Ende. Und Reporterlegende Herbert Watterott schwitzt oben in der Sprecherkabine mit.
Natürlich hat man immer versucht, die optimalen Bedingungen für Ulrich zu schaffen. Und da tat sich eben diese Gelegenheit auf, dass in der Nähe des Startbereiches ein Radsportladen war von Bianchi. Und dann haben die gemietet, haben doch diese wunderbare Kühle genossen. Und Ulrich konnte sich gut vorbereiten. Und während also eine Affenhitze herrschte und Armstrong offenbar zu wenig getrunken hatte und deshalb eben da auch die entscheidenden Minuten und Sekunden verloren hat und der schlaue Fuchs Rudi Pevenage, selbst ja schon mal Etappensieger bei der Tour de France, der hat natürlich alles daran gesetzt, um die besten Voraussetzungen zu schaffen, damit sein Schützling mal wieder die Tour gewinnt.
Und Rudi Pevenage gibt sich wirklich größte Mühe beim Sprechen und trotzdem ist er manchmal nicht so gut zu verstehen. Deswegen übersetze ich einige Aussagen von ihm.
Es war unglaublich. Und als sportlicher Leiter, das war eigentlich einfach meine schönste Momente, um da...
Das war unglaublich, sagt Pevenage. Er ist ja sportlicher Leiter und das war für ihn einer der schönsten Momente, Jan zu begleiten bei diesem Zeitfahren. Er sagt, er war wie eine Maschine. Es war so warm und das Glück war dieses Bianchi-Geschäft in dem Dorf mit der Klimaanlage. Armstrong hatte so große Ventilatoren mitgebracht, um beim Aufwärmen nicht zu warm zu werden. Jan kam raus, 18 Grad, und Armstrong war wahrscheinlich schon ein bisschen kaputt von der Hitze.
Um nicht zu warm bei der Aufwärmung. Aber Jan kam da raus, 18 Grad, so frisch wie. Und Armstrong war, denke ich, da schön ein bisschen kaputt von der Hitze.
Nun kann Jan Ulrich tatsächlich wieder vom ganz großen Coup, dem zweiten Tour de France Gesamtsieg, träumen.
Zum ersten Mal im 5. Aufeinandertreffen bei einer Tour de France hat Ulrich ein Einzelzeitfahren gegen Lance Armstrong gewonnen. In imponierender Manier flog der zweimalige Weltmeister in dieser Disziplin förmlich über den 47 Kilometer langen Parcours.
Jetzt ist er im Ziel, fährt 58,32. Fantastisch, sensationell, Wahnsinn. Mehr fällt mir zu dem Thema nicht ein. Der stärkste Jan Ulrich, ich würde mal sagen, seit allen Zeiten.
Ulrich verbesserte sich damit in der Gesamtwertung auf den 2. Platz, liegt jetzt vor der ersten Pyrenäen-Etappe nur noch 34 Sekunden hinter dem Texaner.
Ulrich gegen Armstrong. Es wittert nun alles. Das ganz, ganz große Duell in den Pyrenäen. 4 Etappen in den Bergen stehen noch auf dem Programm. Und dann gibt es noch ein weiteres langes Zeitfahren am Tag vor dem Finale in Paris.
2003 is, I still have PTSD about 2003.
Er sei immer noch traumatisiert von 2003, sagt Lance Armstrong uns in seinem Büro in Aspen. Da hat er Uli Fritz und Ole Zeissler empfangen. Die beiden haben ja 4 großartige Filme für die ARD-Mediathek gemacht. Und sie zeigen euch auch nochmal die ganz großen Bilder dieser Duelle zwischen Ulrich und Armstrong. 2001, 2003 natürlich, das erste Einzelzeitfahren. Ja, da waren wir stehen geblieben. Und Armstrong wäre das damals auch gerne.
Yeah, Cap de Couvert, that was the... And that was, would have been the fifth tour. That was the first time.
Ja, Cap de Couvert, das war die 5. Tour für mich und das erste Mal in all den Jahren, dass ich vom Rad steigen wollte. Ich hatte immer diese seltsame, kosmische Verbindung mit Johan Brunel. Und im Zeitfahren kannst du ja nicht miteinander sprechen. Du kannst nur zuhören. Und er sagte zu mir, hör nicht auf. Er wusste, dass ich einfach aufhören wollte. Ich glaube, Jan hat mir an dem Tag 2 Minuten abgenommen, aber ich dachte, das Rennen ist vorbei.
He knew that I wanted to just stop. And I think Jan put 2 minutes on me that day. But yeah, I thought figured the race is over at that point.
Dann habe ich gesagt, ab jetzt habe ich eine reelle Chance auf den Sieg, ja. Habe ich gedacht.
Und ihr kennt Uli Fritz, meinen Kollegen, der mit mir durch diesen Podcast führt und der Jan Ulrich seit fast 30 Jahren kennt, seit Beginn des Radsportbooms als Beitragsmacher und Interviewer und jetzt als Regisseur für die ARD bei der Tour ist. Uli, war 2003, also jetzt mal von der Begeisterung, die ihr erfahren habt, vergleichbar mit 97?
Ja, das kann man sagen. Vergleichbar mit 97, vergleichbar mit 2000. Wir haben ja schon mal über diese Etappen in Freiburg geredet. Und 2003 war Ulrich, man hatte ja diese Vorgeschichte erlebt, mit Bianchi in letzter Sekunde von Coast zu Bianchi gewechselt. War ohnehin schon ein bisschen Drama, wie man heute sagen würde. Wie startet er bei der Tour? Und er war in Topform und das merkte man, die Einschaltquoten, die gingen rapide nach oben. Muss man wirklich sagen, ich glaube, es gab keine Tour de France, die so hohe Einschaltquoten hatte. Ich kann es nicht auf den letzten Zuschauer natürlich sagen, aber mehr als 13 Millionen Menschen haben die Etappe nach Lys Ardiden gesehen. Gab es nie wieder danach.
Ja, Wahnsinn. Und es kam echt überraschend, ne? Also nur noch mal zur Erinnerung, ein Jahr vorher, Ulrich baut betrunken einen Unfall, nimmt Drogen in der Disco, positiver Dopingtest, ein halbes Jahr Sperre und Deutschland verzeiht ihm das alles und zittert jetzt vor dem Fernseher mit. Die besagte Etappe nach Lys Ardiden. Das Top-Trio fährt vorneweg, eng vorbei an den begeisterten Zuschauern. Armstrong in Gelb, dahinter fährt Iban Mayo in seinem orangenen Trikot und Ulrich in Mintgrün. Und dann Tourgeschichte.
Attaque de Lance Armstrong pour défendre son maillot jaune. Maillot est revenu, Ulrich aussi, les autres. Oh, chute de chute, oh non, chute d'Armstrong avec maillot.
Armstrong was waiting for somebody to pull in the flag. And now it was even. Oh, what's happened here? What has happened there? It seemed quite a normal corner. He must have hit somebody in the audience. Mayo has gone.
Ich denke, das wäre noch ein paar Meter gegangen. Da wäre Lance rausgegangen, hat gesehen, dass ich noch dran bin. Und dann hängt er sich dann halt an einem... so ein Beutel auf, wo ein Fan so ein kleiner Tragebeutel.
I remember thinking, I have got to get up as quick as I can.
Now the situation. Remember the parasol when Ulrich crashed. Armstrong waited, but what?
Armstrong in einer langgezogenen Rechtskurve am Boden. Mario stürzt über ihn. Ulrich kann im großen Bogen ausweichen und weiterfahren. Pevenage ruft ihm aufs Ohr: Fahr!
Und ich habe ihm nur gesagt im Phone: Jan, es gibt mal einmal die Tour. Weiterfahren. Und das hat er nie gemacht.
Ulrich wartet, dreht sich immer wieder um, bis Armstrong aufschließen kann. Und bis Armstrong kurz danach attackiert und die Etappe gewinnt.
I didn't know that.
Dass Pevenage Ulrich zurief, er solle nicht warten, Ulrich es aber trotzdem tat, hört Armstrong zum ersten Mal von uns.
I didn't need that moment to confirm that Jan was a class act.
Ich brauchte diesen Moment nicht als Bestätigung, dass Jan klasse ist. Ich kannte die Geschichte nicht, das ist lustig. Das zeigt doch auch, so nett und lieb Jan ist, er ist auch stark. Obwohl sein sportlicher Leiter sagt, das ist die Tour de France. Er hat sich den Befehlen widersetzt und gesagt, das ist das Richtige und das ist das Ehrenhafte, ich werde warten.
Those orders and said, no, this is the right thing to do, This is the honorable thing to do. I'm gonna wait.
Jeder will den Sieg haben, ist ganz klar. Bloß ich wollte den Sieg nicht mit einem Handicap eines anderen gewinnen. Und deswegen war es einfach Fairness für mich und selbstverständlich auch für mich. Das war ein Sekundenentscheid. Na, der Gelbe ist gestürzt. Es gibt irgendwo ein Gesetz, was nirgendwo aufgeschrieben ist. Aber in dieser Situation wären wahrscheinlich wirklich viele weitergefahren. Weil das war der letzte Berg. Ich war kurz praktisch in der Gesamtwertung hinter Lenz und hätte wahrscheinlich meine Chance wirklich nehmen können und hätte vielleicht gar keiner mehr drüber diskutiert. Aber mir war das damals einfach wichtig, fair zu bleiben.
Armstrong gewinnt die Etappe vor Mayo und Ulrich. Aber es gibt ja noch das entscheidende Zeitfahren am vorletzten Tag. Ulrich hat gut eine Minute Rückstand auf seinen großen Konkurrenten. Der Toursieg ist möglich. Im ersten Zeitfahren hat der Armstrong mehr als anderthalb Minuten abgenommen. Da war es aber heiß. An diesem 26. Juli 2003 regnet es im Nordwesten Frankreichs. Und Ulrich und sein Team leisten sich folgenschwere Fehler. Den ersten gleich morgens. Weil es regnet, verzichtet Ulrich darauf, sich den Kurs anzusehen. Im Gegensatz zu Armstrong. Und Rudi Pevenage ist während des Zeitfahrens telefonisch nicht erreichbar. Er hätte wissen können, dass es kurz vor dem Ziel einen gefährlichen Kreisverkehr gibt.
Da waren wir da am Start und blieben wir noch mit zwei Mannschaften, mit den Bussen nebeneinander. Die Mobilfone, die ging immer an. Ich habe mal gesagt, ich setze mein Mobilfone ab.
Da waren wir am Start und mein Handy war ständig am Klingeln. Und irgendwann habe ich es ausgemacht. Und was ist? Zwei unserer Fahrer sind an derselben Stelle gestürzt und wollten mir sagen, dass da Öl auf der Fahrbahn ist. Und ich habe zu Jan immer gesagt, wenn es einen Kreisel gibt und es eigentlich keinen Unterschied macht, links oder rechts rumzufahren, entscheidest du. Ich habe da nichts gesagt. Für mich war es ein ganz normaler Kreisel. Und Jan ist links rumgefahren und mit der Ölspur da. Da ist er weggeflogen. Ja. Da war es vorbei.
Das Ölspur ist er weggeflogen. Ja, das war vorbei. Ja.
Aber jetzt kommen die tückischen Kilometer, wo es die meisten Stürze gegeben hat. Und Ulrich am Boden gestürzt. Und das war vielleicht die Entscheidung gegen ihn.
Aber es hätte auch Lenz genauso passieren können, dass er stürzt, dass er irgendwie defekt kriegt oder keinen guten Tag erwischt. Und man hat auch seine Nervosität gemerkt, dass er auch wusste, dass er nicht sicher gewonnen hat die Tour, sondern dass er auch nochmal richtig kämpfen musste und auch nochmal Glück haben musste. Und das war... ist noch was zugunsten von Lance Armstrong ausgegangen dieses Jahr. Ich hoffe, dass ich auch mal noch mal das Glück vielleicht die nächsten Jahre habe.
Er hätte die gute Minute Rückstand auch ohne Sturz nicht aufgeholt an diesem nassen Tag in Nantes. Aber der Etappensieg wäre möglich gewesen.
Und da sind wir in den Bus angekommen und Jan war natürlich hier an die Seite ganz schwer verletzt. Und 10 Minuten, dann ist dann wieder typisch Jan Ulrich. Wir haben doch alles gemacht, was wir konnten.
Die Tour gewinnt er nicht, aber er hat in Paris nur 61 Sekunden Rückstand auf Armstrong. Und am Ende des Jahres wird er mit Auszeichnungen in Deutschland überhäuft.
Der Bambi für das Comeback des Jahres geht an Jan Ulrich.
Der Kuss von Freundin Gabi. Jan Ulrich ist Deutschlands Sportler des Jahres. Das Comeback des Jahres. Ein Comeback nach vielen Irrungen und Wirrungen. Platz 2 bei der Tour de France. Zum 5. Mal als Zweiter in Paris. Wieder hinter Lance Armstrong, den Jan Ulrich im Juli leiden ließ wie noch nie. Platz 1 für Jan Ulrich vor Formel 1 Rekordweltmeister Michael Schumacher.
Frau Michael, gewonnen zu haben, Sportler des Jahres, mit Anführungsstrichen einen zweiten Platz. Das ist schon für mich alle Achtung wert, weil es fehlen mittlerweile auch sehr, sehr viel wieder Emotionen und Kampf und wieder dieses Aufstehen als immer nur ein erster Platz. Und das ist, finde ich, durchaus klasse.
Die Anerkennung auch von Michael Schumacher.
Da wieder zurückzufinden, wo die eigene Stärke so wichtig und entscheidend ist, das muss man würdigen. Das ist was ganz Besonderes. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Wir hatten uns auch früher schon mal kennengelernt. Das ist schon ein bisschen länger her. Und ich finde das einfach klasse.
Zur neuen Saison wechselt Ulrich zurück zu Telekom. Die Mannschaft heißt nun T-Mobile. Mit einer noch stärkeren Mannschaft muss es doch möglich sein, die Tour nochmal zu gewinnen. Und Armstrong ist nicht mehr der Fehlerlose. Er hat Schwächen gezeigt.
Ich will nicht Zweiter werden, ich will gewinnen. Das ist mein Ziel. Und ich würde gerne sehen, dass Lenz hinter mir ist und ich auf Platz 1 stehe.
Jan Ullrich hat Blut geleckt und Blut gegeben. Es ist das Jahr 2003, in dem er zum ersten Mal Kontakt zu Eufemiano Fuentes hat. Es ist der Anfang vom Ende. Dieser Fehler wird ihn seine Karriere, seinen Ruhm und, ein bisschen weiter gedacht, letztlich auch fast sein Leben kosten.
Man wird auch nervös gemacht, ja, das machen ja alle und das ist ja normal und so weiter. Das wird dann auch ja so beigebracht irgendwie, ja. Man denkt darüber gar nicht groß nach. Wenn es alle gleich machen, dann ist es ja schon wieder kein Betrug. Ja, das ist, man redet sich das dann selber so ein bisschen fein. Man weiß natürlich, das ist ein Fehler, ganz klar.
Das ist eine sehr bemerkenswerte Aussage von Jan Ullrich. Hat er Doping jemals deutlicher eingeräumt als in dieser ZDF-Dokumentation von 2016? Ich glaube nicht. 2003 also hat Ullrich zum ersten Mal Kontakt zu Fuentes. Das wissen wir von Rudi Pevenage und aus einem späteren Bericht des Bundeskriminalamtes. Ob sich Ullrich schon vor der Tour 2003 mit Fuentes trifft oder erst danach, wissen wir nicht. Aber wie funktioniert das mit dem Blutdoping eigentlich und welchen Effekt hat es? Vereinfacht gesagt läuft es so. Etwa 4 Wochen vor einem Wettkampf lässt sich ein Sportler etwa 1 Liter Blut abnehmen. Das wird dann zentrifugiert, damit sich die roten Blutkörperchen vom Plasma trennen. Diese roten Blutkörperchen kommen dann in den Kühlschrank. Im Laufe der Zeit bildet der Körper genug neues Blut nach. Und kurz vor dem Wettkampf, also bestenfalls am Morgen, lässt sich der Sportler sein entnommenes Blut wieder zuführen und hat dann eben etwa 1 Liter zu viel im Körper. Der scheidet das überschüssige Blut über die Nieren und den Urin in kurzer Zeit wieder aus. Aber die zusätzlichen roten Blutkörperchen bleiben zum Großteil im Kreislauf. Und die sind für den Sauerstofftransport in die Muskeln zuständig. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Sportler damit bis zu 15% leistungsfähiger sind. Der Effekt ist ähnlich wie bei EPO. Nur das Dopingmittel ist inzwischen gut nachweisbar und Eigenblutdoping nur sehr schwer. Deswegen steigen viele Sportler, die betrügen, Anfang der 2000er Jahre darauf um.
Ich habe in meiner ganzen Karriere keinen betrogen und auch keinen geschädigt. Und das ist ganz groß.
Das ist das, was wir jahrelang von Ullrich hören. Wieder und wieder.
Ich habe, möchte ich auch noch mal betonen, weil das groß ist. Das kann nicht jeder von sich sagen. Kein betrogen und auch keinen geschädigt in meiner ganzen Karriere.
Als Ullrich 2013 zumindest zugibt, dass er Hilfe von Fuentes in Anspruch genommen hat, spricht er davon, Chancengleichheit hergestellt zu haben.
Wenn man Betrügen so definiert, dass man sich einen Vorteil gegenüber anderen verschafft, würde ich mal sagen, hat er sich gegenüber seinen Hauptkonkurrenten zumindest keinen Vorteil verschafft.
Das sagt mein Kollege Hajo Seppelt, der seit inzwischen Jahrzehnten für die ARD über Doping im Sport berichtet, viele Preise bekommen hat für seine Enthüllungen und der in gewisser Weise sogar Verständnis für Ullrichs Haltung hat, er habe nie jemanden betrogen.
Der drückt zwar nicht aus rechtlicher Sicht die Wahrheit aus, aber aus moralischer und, wenn man so möchte, faktischer Sicht ist das so, weil ja so viele damals manipuliert haben, mit EPO, mit Blutdoping hantiert haben, dass natürlich er, so war ja auch seine Sicht der Dinge, damit einfach nur ein Level Playing Field hergestellt hat, also eine Chancengleichheit. Und so hat er das gesehen und ich finde, man kann das auch so sehen. Nur ist das sportrechtlich völlig irrelevant, was er da glaubt. Am Ende ist es Doping und wenn viele Leute dopen, wird das Doping dadurch nicht besser.
Und nur weil Doping innerhalb der Radsportszene irgendwie okay ist, sehen die Radsportfans in Deutschland das anders. Sie glauben immer noch, was bemerkenswert ist, an einen sauberen Jan Ullrich. Und das hat er immer unterschätzt, dass die Logik innerhalb der Profiszene bei den Fans nicht greift. Und bei den Medien auch nicht. Und bei den Sponsoren auch nicht. Vielleicht betrügt er die Kollegen nicht, aber alle anderen schon. Auch Rolf Aldag dopt während seiner aktiven Zeit, das gibt er später zu. Wir treffen ihn in einem Hotelzimmer am Frankfurter Flughafen.
Guten Morgen.
Das klingt jetzt viel mysteriöser, als es ist. Treffen in Hotels für Interviews sind durchaus üblich, denn da ist es schön ruhig und keiner stört. Und es hat in diesem Fall logistisch einfach für alle gepasst. Wir waren alle zufällig zeitgleich in Frankfurt. Wir sprechen mit Aldag also über Jan Ullrich, über dessen Karriere und Erfolge und dessen Umgang mit seiner Doping-Vergangenheit. Ich habe niemanden betrogen, sagt Ullrich.
Na, seine Sicht der Dinge war ganz klar. Auf dem Niveau, wo er fährt, in der Spitze im Klassement der Tour de France bei den ersten 3, alles andere war für ihn ja im Prinzip eine Niederlage. Und ich glaube, gemeint war es dann einfach so zu sagen, na gut, niemand betrogen, weil ganz ehrlich, Platz 60 oder 80, dafür braucht Jan Ullrich nicht zu trainieren, um die abzuhängen. Dafür braucht er auch keine verbotenen Medikamente zu nehmen. Da steht dann morgens um 3 Uhr auf und hängt die ab, so talentiert ist der halt. Ja. Das heißt, aus seiner Sicht, die habe ich nicht betrogen. Die direkten Konkurrenten, da war er sich sehr sicher, weil er wahrscheinlich einige von denen sogar getroffen hat bei medizinischer Versorgung. Die machen dasselbe. Wo betrüge ich die denn dann?
Der Radsport hat jahrelang einen miserablen Ruf. Die Folgen der Skandale haben gravierende Auswirkungen. Und da sind wir dann wieder bei der Wahrnehmung der Deutschen, ne? Die weit auseinanderklafft mit der Interpretation Jan Ullrichs. Darüber sprechen wir auf der Schlussetappe dieses Podcasts noch. Und zu dem Ruf gehört wahrscheinlich auch, und das merke ich auch in meinem privaten Umfeld, wenn ich mit Freunden und Bekannten spreche, die dann sowas sagen wie, ach, die haben doch eh alle gedopt damals. Das will Aldag, der wie gesagt Doping zugegeben hat, so aber nicht stehen lassen.
Ja, es wäre glaube ich auch unfair, weil es natürlich auch Leute gibt, die halt sich davon echt distanziert haben. Ja. Und das ist halt echt schwierig. Also ich habe selber auch einen Kollegen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der, wo wir auch drüber gesprochen haben, der hat gesagt, das ist einfach nicht richtig, weil ich distanziere mich davon, habe mich immer davon distanziert, bin nie ein Rundfahrer geworden, habe nur Eintagsrennen gefahren, weil ich einfach nicht Teil dessen sein wollte, habe dadurch auch auf Geld verzichtet etc. Also den Freifahrtschein haben wir nicht, den können wir nicht für uns in Anspruch nehmen, haben ja alle gemacht. Das wäre denen, die es nicht gemacht haben, unfair gegenüber und deshalb können wir da nicht reklamieren zu sagen, haben ja alle gemacht.
Für mich ist Jan Ullrich nicht etwa nur ein Täter gewesen. Viele haben früher in der Doping-Berichterstattung, aber auch sonst in der Öffentlichkeit, wenn man die Schlagzeilen noch gesehen hat, in den großen Boulevardzeitungen beispielsweise, viele haben immer gesagt, wenn einer dopt, dann ist er ein Täter, dann ist er ein Sünder. Auch der Begriff Doping-Sünder passt ja dazu irgendwie in dieses aus meiner Sicht schiefe Bild. Aber das stimmt ja gar nicht. Ein Doper ist ein Produkt eines Systems, in der Regel jedenfalls, in dem ganz viele Leute mitspielen und die einen Athleten irgendwann vor die Frage bringen, mache ich jetzt eigentlich das, was die meisten anderen tun, oder lasse ich es einfach sein? Ich habe dafür für mich immer so ein Bild gefunden, das ist ungefähr so, ein Radfahrer, ein junger Mann, wie Jan Ullrich zum Beispiel, trainiert jahrelang, möglicherweise mehr als nur jahrelang, intensiv, hat sein ganzes Leben einer Sportart gewidmet, macht so viel Sport, dass er überhaupt gar keine Zeit hat mehr für andere Sachen, fokussiert sich nur darauf. Sein Umfeld will nur das, so war es ja auch bei Jan Ullrich. So, und dann macht er das jahrelang, er war nun auch noch ein großes Talent, aber es gibt ja auch andere, die nicht so talentiert sind. Dann macht er das jahrelang und dann stellt er irgendwann fest, ich kann tun und lassen, was ich will, ich werde es nie schaffen. Und irgendwann ist der Radfahrer, das ist das Bild, auf dem Weg und kommt zu einer Weggabelung. Und dann stellt er sich die Frage, was mache ich jetzt? Fahre ich nach links? Bleibe ich ehrlich? Dann weiß ich werde Wasserträger bleiben. Ich werde vielleicht ein paar kleine Verträge haben, weiß aber nie so ganz genau, ob die verlängert werden. Werde nie die ganz großen Rennen gewinnen, werde vermutlich mir auch nie ein Haus auf Mallorca kaufen können oder irgendwo anders, sondern ich werde halt bescheiden, aber trotzdem sicher, aber am Ende eben nie das ganz große Geld machen, weil ich ehrlich sein möchte, weil ich nicht mitmache. Kann ich sagen, mache ich. Ich kann aber auch sagen, mein ganzes Investment über die vielen Jahre, zeitlich, finanziell, in jederlei Hinsicht, das muss ich doch irgendwann mal bemerkbar machen. Und ich weiß doch, was die anderen tun. Also nehme ich nicht die Weggabelung nach links, ich nehme sie nach rechts. Ich mache genau das, von dem ich weiß, was es alle anderen machen. Was heißt das? Ich werde bei der Tour de France weiter vorne sein. Ich werde eben kein Wasserträger mehr sein. Ich werde möglicherweise unter die ersten drei kommen. Ich werde hochdotierte Verträge bekommen bei meinem Rennstall. Ich werde Sponsorverträge bekommen. Ich werde mir ein Haus auf Mallorca kaufen können oder noch viel mehr. Ich werde alles das schaffen können, was ich wahrscheinlich ohne Doping nicht schaffen würde. Und ganz ehrlich, wenn ich da ganz nüchtern das bewerte, quasi unterm Strich, dann komme ich irgendwann zu der Überlegung, naja, also ehrlicherweise, alle anderen machen es ja, dann mache ich es doch auch. Und dann habe ich wenigstens was von dem, was ich jahrelang an Zeit und Geld, Ressourcen investiert habe.
Puh, spannende Aussage. Jan Ullrich biegt also irgendwann nach rechts ab. Und ab 2003 hat er den Dopingarzt Fuentes an seiner Seite. Ab 2004 fährt er also wieder für Telekom bzw. T-Mobile. Er bringt seine Freunde Tobias Steinhauser und André Korff als Fahrer mit von Bianchi, seinen Bruder Stefan als Mechaniker und seine Physiotherapeutin Birgit Krome auch. Rudi Pevener darf nicht. Bei seinem Abschied vor gut einem Jahr gab es zu viel Ärger mit der Telekom. Er bleibt zwar Ullrichs persönlicher Assistent, hat aber offiziell mit dem Team nichts zu tun. Ulrichs Trainer ist inzwischen der umstrittene Italiener Luigi Cecchini, der 1996 schon Bjarne Riis zum Toursieger machte.
Ich stehe ganz offen dazu, dass Cecchini einer der besten Trainer ist, mit denen ich hier zusammengearbeitet habe und mit dem ich auch weiterhin arbeite. Und er hat mir ein paar neue Sachen im Trainingsbereich aufgezeigt und medizinisch habe ich mit Cecchini überhaupt noch nie was zu tun gehabt und er hat mir auch noch nie was anbieten wollen.
Das stimmt wohl, aber Cecchini soll mit Fuentes zusammenarbeiten. Möglicherweise ist er es sogar, der 2003 den Kontakt zu dem Spanier herstellt. Also ihr merkt schon, das entwickelt sich langsam zum Krimi. Aber die Bombe platzt erst später. Laut Ermittlungen ist Jan Ullrich zwischen 2003 und 2006 insgesamt 24 Mal zu Behandlungen bei Fuentes in Madrid. Blut abnehmen und später wieder zuführen lassen. Alles für den einen großen Traum.
Wenn man keine Träume mehr hat, dann kann man auch nicht mehr davon zehren und leben und sich nicht mehr motivieren. Und deswegen habe ich den Traum immer noch, die Tour nochmal zu gewinnen.
Doch der platzt auch 2004. Kurz vor der Tour gewinnt Ulrich zwar die schwere Tour de Suisse, wird dann aber krank und fährt seine bisher schwächste Frankreich-Rundfahrt. Nur Platz 4. Mit fast 9 Minuten Rückstand auf Armstrong. Zum ersten und einzigen Mal verpasst Ulrich bei der Tour das Podium. Glückwünsche an den großen Meister.
Da muss ich auch nochmal an Lance Armstrong wirklich Chapeau. Also 6. Ich hätte nicht gedacht, dass einer schafft, 6-mal die Tour zu gewinnen. Das ist schon bemerkenswert.
Was ist das für ein Herrscher über den Radsport? Was für ein Kannibale? Das sagte mal eins zu Eddie Merckx. Riesen Respekt vor der Leistung des US-Amerikaners, auch wenn mancher mit den Methoden nicht ganz einverstanden sein mag und seinem Auftreten. Aber er hat den 6. Tour de France-Sieg jetzt in der Tasche. Morgen muss er ihn nur noch nach Hause fahren. Es ist der Größte, der je diese Tour de France bestritten hat. Der erfolgreichste Radsportler aller Zeiten. Chapeau, Lance Armstrong. Und genauso viel Beifall von uns. Von uns deutschen Reportern hier für den 2. dieser Tour de France, für Andreas Glöden. 3. Basso, 4. Ulrich. Das war's hier aus Besançon. Zurück ins Studio.
Vor 3 Wochen fuhr er nach Frankreich, um die Tour de France zu gewinnen. Heute kam er zurück als Verlierer. Vom Dauerrivalen Lance Armstrong gedemütigt, von den Medien mit Häme überschüttet, von den Kritikern als faul verhöhnt. Jetzt fällt ihm selbst sein eigener Teamchef Walter Godefroth in den Rücken. Ich freue mich aber, dass er direkt von der Tour de France zu mir hier ins Studio gekommen ist, um die Frage zu beantworten, die sich alle stellen. Was ist los mit Jan Ullrich? Kann man das überhaupt so einfach beantworten?
Ullrich zu Gast bei Reinhold Beckmann. Das wiederholt sich 3 Jahre später und wird da zum großen Schauspiel. Dieses Mal, 2004, geht es also um die Frage...
Was ist los?
Genau.
Jan Ullrich ist jetzt nach der Tour glücklich, dass es zu Ende ist, dass ich gut durchgekommen bin. Es waren ein paar Sachen, die reingefallen sind, die es nicht zulassen haben.
4. Platz beim schwersten Radrennen der Welt, aber es wird nicht gutiert. Alle sagen also, dieses Stichwort, er ist faul, er geht schlampig mit seinem Talent um. Das kommt immer wieder. Und jetzt auch, dass sie so diese Krankheit hatten, dass wieder das Immunsystem ein bisschen schwächelte. Ist das möglicherweise der Grund, dass sie ihrem Körper zu viel zumuten? Dieser Jojo-Jan, der im Winter immer schön ein paar Pfunde zulegt und dann die Pfunde im Frühjahr nicht los wird?
Ja, aber so habe ich meinen 97er Sieg erfahren, so habe ich die Vuelta gewonnen, so bin ich Olympiasieger geworden. Das ist meine Art, im Prinzip meinen Erfolg rauszufahren. Und trotzdem bin ich irgendwo, ich bin schon wieder kampfeslustig aufs nächste Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen.
2004 geht nicht mehr viel. In den Olympischen Wettbewerben von Athen sind die Medaillen weit weg. Der Fokus liegt schon wieder früh auf der Tour im kommenden Jahr. Ulrich fliegt weiter, immer wieder nach Madrid zu Eufemiano Fuentes. Nun könnte man nach dem insgesamt enttäuschenden Jahr 2004 natürlich meinen, warum macht er das? Das bringt doch offensichtlich nichts. Naja, Armstrong dobt auch. Ivan Basso gibt später auch zu, Kunde von Fuentes gewesen zu sein. Und Andreas Glöden? Wird 2009 schwer belastet.
Viele Erfolge des Radsportteams Telekom und später T-Mobile beruhen auf systematischem Doping. Das ergab der Abschlussbericht der Uniklinik Freiburg. Außerdem werden 2 weitere Fahrer belastet, die Doping bislang abstreiten.
Andreas Glöden hier bei der Tour de France 2006. Im Gesamtklassement wurde er damals als 2. bejubelt. Der Bericht lässt keinen Zweifel. Glöden war bei dieser Tour gedopt und zwar mit Eigenblut.
Was Glöden bis heute bestreitet. Zumindest können wir aber sagen, die meisten Fahrer von damals betrügen. Und wer es nicht tut, ist wohl komplett chancenlos. Also macht Ulrich weiter. Und er lügt weiter. Nächster Versuch, die Tour zu gewinnen, 2005. Kurz vor der Rundfahrt bekommt sein Leben aber einen tiefen Einschnitt. Im Mai trennt sich Ulrich von seiner Freundin Gabi. Die beiden waren mehr als 10 Jahre lang zusammen, wohnten inzwischen in einer Villa am Bodensee. Und die gemeinsame Tochter Sarah Maria ist fast 2 Jahre alt.
Die ganz schwere Zeit, die ist ja schon früher gewesen. Also es war ja ein langer Prozess, wo wir uns dann letztendlich jetzt entschieden haben, auseinanderzugehen. Aber natürlich ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr zurück, hat es mir schon sehr, sehr viel Kraft gekostet. Jetzt bin ich eigentlich schon für mich drüber hinweg. Noch nicht richtig, aber ich konzentriere mich. Ich versuche mich einfach da in die Arbeit reinzusteigern, auf die Tour zu schauen. Das andere alles, während ich Radfahre, zu vergessen. Und dementsprechend versuche ich mich dieses Jahr top auf die Tour vorzubereiten und zu konzentrieren.
In die Tour geht Ulrich aber nicht als Single. Seine neue Freundin heißt Sarah. Sie ist die Schwester von Kumpel Tobias Steinhauser und seine zukünftige Ehefrau. Aber Glück in der Liebe, Pech im Spiel, oder wie war das? Die Tour 2005 beginnt jedenfalls mit einem Desaster für Ulrich.
Ein Albtraum des Deutschen. Mit 1 Minute Vorteil ist er in dieses Einzelzeitfahren gegangen. 60 Sekunden auf 19 Kilometer, das ist eine Welt. Und nichtsdestotrotz ist Armstrong an ihm vorbeigefahren. Ein unglaubliches Debakel.
Ich wäre auch gern besser gefahren, aber ich habe alles gegeben. Und schön war es nicht, von Lenz überholt zu werden.
Ulrich beendet die Tour auf Platz 3 mit mehr als 6 Minuten Rückstand auf Armstrong, der zum 7. Mal gewinnt und danach zurücktritt. Das brauchen wir aber nicht groß zu thematisieren, denn in den Geschichtsbüchern sind diese Ergebnisse nachträglich gestrichen, aberkannt wegen Doping. Auch Ulrichs 3. Platz. Ich freue mich, dass Uli Fritz in diesem Podcast bei mir ist. Uli, lass uns nochmal ins Jahr 2005 zurückfliegen. Hättest du damals gedacht, dass es die letzte Tour von Ulrich sein wird?
Nein, das hätte ich nicht gedacht. Ich wusste zwar, er hatte das schon mal angedeutet in einem Interview 2003, noch 2, 3 Jahre fährt er. Er war ja ohnehin nicht sozusagen der Leidensstärkste über das ganze Jahr. Also ich glaube, er sehnte schon irgendwie das Karriereende herbei, wollte aber unbedingt die Tour nochmal gewinnen. Und vielleicht vor dem Hintergrund, dass Armstrong ja aufgehört hat, konnte ich mir durchaus vorstellen, er will noch 1, 2 Jahre fahren. Er hatte auch noch Vertrag, also ich konnte mir nicht vorstellen, dass es die letzte Tour ist, nein.
Es kam anders, es war seine letzte Tour. Wann hast du das erste Mal wahrgenommen, dass es da ja, Spekulationen um Fuentes gibt und Ulrich sogar was damit zu tun haben könnte?
Ja, ich war beim Giro 2006, auch um mit Jan Ulrich zu drehen, ein paar Tage dort und hatte den Eindruck, dass die Anspannung relativ hoch war, vor allem bei Rudi Pevenage, der immer um ihn rum war. Ich habe irgendwie mal gefragt, ja Rudi, was ist irgendwie da los? Er hat nur gesagt, ich weiß nicht, ich höre da vielleicht schlechte Nachrichten. Das war alles, was er sagte. Er hat es irgendwie nie thematisiert. Aber dann ploppte das auf. Und man, also diese Nachrichten aus Spanien, da gibt's was, da ist was gefunden worden, Dopinglabor. Und das konnte man wirklich spüren. Auch bei Jan und bei Rudi, irgendwas stimmt hier nicht. Das war beim Giro, also Mitte Mai 2006.
Ja, dann sind wir im Jahr 2006. Und da sieht er wirklich die große Chance, nochmal die Tour zu gewinnen. Denn Armstrong ist nicht mehr da, der hat aufgehört. Also der Mann, der ihn jahrelang so gefordert hat, der ihn angetrieben hat und der, wie viele heute sagen, ihn damit auch dazu bewegt hat, das mit dem Doping vielleicht zu intensivieren. Der ist nicht mehr da. Der Weg ist also frei zum Toursieg. Und du hast für uns jemanden getroffen, der damals noch viel näher dran ist.
Wie es an diesem Tag, an diesem 30. Juni, plötzlich eskaliert ist, das war für alle überraschend, auch für uns.
Das ist Christian Frommert. Der ist 2006 Medienchef von T-Mobile und damit derjenige, der den ganzen Skandal um Jan Ulrich moderieren muss.
Das, da was war, war nicht überraschend. Das war wirklich mit wochenlangem Vorlauf. Jan ist Giro gefahren und dann plötzlich habe ich einen Anruf bekommen. Da sind Meldungen im spanischen Radio. Fuentes Blut, also ich muss das jetzt alles nicht wiederholen, also ist ja soweit die Geschichte bekannt. Und das war natürlich der GAU.
Moment, ich weiß nicht, ob alle wissen, was genau passiert ist. Also, während des Giro d'Italia, den Jan Ulrich als Vorbereitung auf die Tour fährt, kommen aus Spanien erste Medienberichte, Ulrich würde mit Fuentes zusammenarbeiten. Und er ist übrigens erfolgreich beim Giro, gewinnt ein langes Einzelzeitfahren, was ihm letztlich zum Verhängnis wird. Aber der Reihe nach. Zurück zu Christian Frommert, dem Medienchef von T-Mobile. Also, erste Meldungen sind auf dem Markt.
Und dann haben wir, das werde ich nie vergessen, haben wir angerufen, Rudi Pevenage im Auto, dass er ihn auf jeden Fall, also da lief die Etappe noch, als wir das gehört haben. Und dann, dass er ihn auf jeden Fall vom Rad holt. Und auf, dann haben wir gesagt, jetzt kann er endlich mal das machen, was er sehr ungern gemacht hat. Bitte kein Interview geben. Er soll kein Interview geben.
500 Meter vor der Ziellinie hat Rudi mir gesagt, dass ich so einen Bus fahren soll und nicht links und rechts gucken und so gleich, ich war total fertig. Also das, die Moral ist natürlich heute, spielt auch noch eine Rolle mit, warum ich eigentlich auch nicht mehr bis zu Ende fahre, weil ich finde, dass irgendwo muss ja auch eine Strafe dafür geben, dass man sowas in die Welt setzt und einfach dann ja, meinen Namen damit mit dieser Sache da in Verbindung bringt. Und für mich ist einfach eine Frechheit.
Wie schwierig muss es sein, die ganze Zeit so zu lügen? Mit dem Wissen, dass die Fragen ja wahrscheinlich nicht aufhören werden, wahrscheinlich sogar noch bohrender werden. Wie gesagt, das Bundeskriminalamt findet später heraus, dass Ulrich insgesamt 24 Mal zu Behandlungen bei Fuentes in Madrid war. Rudi Pevenage ist 2006 übrigens wieder sportlicher Leiter bei T-Mobile und nicht mehr nur Ulrichs persönlicher Assistent. Ich habe vorhin schon mal gesagt, er wird noch eine entscheidende Rolle übernehmen. Und die hat mit Ulrichs Sieg beim Giro-Zeitfahren zu tun. Und damit, dass das Guthaben von Pevenages Prepaid-Handy aufgebraucht ist und er den fatalen Fehler macht, sein eigentliches Handy zu nehmen. Das mit seiner Nummer.
Das kam irgendwo über ein Telefonat, das ich gemacht hatte, von der Giro, wo er die Etappe gewonnen hat. Aber habe ich Fuentes angerufen, um zu sagen, Jan ist sehr gut darauf und hat gewonnen, mehr nicht. Und das war dann abgehört in Spanien. Und so sind sie darauf gekommen, dann, dass wir damit mit Firmiano Fuentes in Kontakt waren. Und das hat eigentlich ja, alles beendet. Weil Jan war da in diese, am Start so super gut, das war. Er gewann die Tour in 2006 mit einem Bein. Und es war schon abgesprochen, dass er dann die Deutschlandtour noch fahren sollte und dass er dann vorbei war. Er wollte aufhören nach 2006. Mal die Tour noch gewinnen.
Also dieser eine Anruf bei Fuentes hat alles verraten. Ab da wissen die Behörden in Spanien, dass Fuentes auch Kontakt zu Jan Ulrich hat. Der wollte, wie Pevenage sagt, seine Karriere nach dem Jahr 2006 eigentlich beenden, nach einem Toursieg. Deutschland ist 2006 mehrheitlich eigentlich ganz woanders. Das Sommermärchen. Die Fußballer haben gerade das Viertelfinale ihrer WM erreicht, als die Spekulationen um Jan Ulrich immer lauter werden. 3 Tage vor der Tour gibt er uns in Frankreich ein Interview und spricht über die neuen Meldungen aus Spanien. Inzwischen hat Ulrich längere Locken, er sieht mager aus.
Ja gut, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich mit den Spekulationen der spanischen Tageszeitung nichts am Hut habe. Ich beteuere nochmal meine Unschuld und bin hier, um eine gute Tour zu fahren. Und den Rest werde ich mit Ergebnissen zeigen.
Wie sehr hat Sie das Ganze gestört in der Vorbereitung auf die Tour? Es ist ja Ihre, Ihr großes Ziel, die Tour zu gewinnen.
Natürlich stört mich sowas, weil ja, ich bereite mich wahnsinnig lange auf dieses Ereignis vor und gebe sehr viel Opfer. Ich habe meine Tochter schon lange nicht mehr gesehen. Ich trainiere sehr fleißig, sehr hart und kurz vor der Tour kommt dann wieder sowas. Das ist auch für mich nicht schön, aber wie gesagt, ich halte jetzt meine Konzentration. Ich glaube, ich habe auch eine Wahnsinnsverpflichtung gegenüber des Teams und gegenüber mich natürlich auch und den Fans. Und das möchte ich wahrnehmen und da möchte ich mich konzentrieren drauf. Alles andere ist mir egal.
3 Tage noch bis zum Tourstart in Straßburg. Jan Ulrich versucht, den Unschuldigen und Ahnungslosen zu spielen. Und Rudi Pevenage wird nervös.
Das war für Jan, für mich, für einige Fahrer eine sehr traumatische.
Das war für Jan, für mich, für einige Fahrer sehr dramatisch. Ich hatte schon das Gefühl und ich hatte schon, also ich bin angerufen worden, dass wir besser nicht zur Tour kommen sollten, weil etwas passieren würde. Der damalige UCI-Präsident hat mich angerufen. Ich sage, soll ich jetzt Jan anrufen und ihm sagen, wir gehen nicht zur Tour? Er war in einer super Form. Was soll ich der Presse in Deutschland sagen? Ja, er hat sich den Arm gebrochen. Er kann nicht zur Tour.
Tja, ja, wie soll ich jetzt sagen, Andrew von Bayern, wir gehen nicht nach der Tour. Er war in super Form und so sagen, Rudi, bist du ein bisschen, was soll ich zu der Presse in Deutschland sagen? Ah, er hat seinen Arm gebrochen, geht nicht nach der Tour.
Moment mal, das ist echt krass. Rudi Pevenage bekommt kurz vor der Tour einen Anruf vom Chef des Radsport-Weltverbandes. Hein Verbrüggen ist das damals, der inzwischen verstorben ist. Der soll auch schon Lance Armstrong jahrelang gedeckt haben. Und dieser Verbrüggen also ruft Pevenage an, um ihn zu warnen, dass da eine Bombe platzen könnte. ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt überrascht das überhaupt nicht.
Ich bin total überzeugt davon, dass es eine ganz, ganz schmutzige Ära des Hochleistungssports gewesen ist. Nicht nur des Radsports. Muss man mal deutlich sagen. Wir haben jahrzehntelang im deutschen Fernsehen oder auch international Sportbetrug stundenlang live in die Wohnzimmer übertragen. Ob das nun Radsport war oder Leichtathletik oder Schwimmen beispielsweise, oder Gewichtheben, was es da alles so gab, auch gerade an olympischen Sportarten, in Kraft- und Ausdauerdisziplinen. Radsport war eine der Sportarten, die natürlich besonders prädestiniert war, vor allem die Tour de France, aufgrund der Tatsache, dass Kraft und Ausdauer eine unglaublich entscheidende Rolle dabei gespielt haben. Der Radsport war in der öffentlichen Wahrnehmung der erste, der den ganz großen Sündenfall hatte. Aber bitte lassen wir die Kirche im Dorf. Es war nicht nur der Radsport, es waren auch ganz andere Sportarten, die dann im Laufe der Jahre danach ja quasi wie Dominosteine gekippt sind. Irgendwann wurde man dann doch sich der Sache bewusst, dass Doping keine Sache allein des Radsports war. Aber, das muss man dann auch sagen, dieser Sport war besonders geeignet dafür zu manipulieren. Und das passierte halt in großem Stil, weil viele Leute weggeschaut haben.
Warum
haben sie weggeschaut? Das ist ganz einfach, weil Doping im Hochleistungssport immer dann etwas bringt, wenn keiner darüber redet. Doping führt dazu, dass Leistungen sich steigern. Doping führt dazu, dass am Ende ein einzelner Athlet unglaublich davon profitiert, abgesehen natürlich von den möglichen gesundheitlichen Gefahren, die dann auch damit einhergehen. Aber am Ende profitiert der Einzelne von Doping deshalb, weil er höhere Siegprämien bekommt, höhere Sponsorengelder, weil er Medaillen gewinnt, weil er erfolgreich ist, weil viele sich in seinem Lichte dann auch noch sonnen wollen. Der Manager profitiert davon, weil er unglaublich viel Geld über die Provision bekommt. Der Veranstalter profitiert davon, weil er damit auch mehr Zuschauer an die Strecke bekommt und auch die Fernsehrechte teurer verkaufen kann. Die Fernsehanstalten profitieren davon, weil sie höhere Einschaltquoten haben, ihre Werbeslots dann wieder besser verkaufen können. Die Rennställe profitieren davon. Also jeder hat etwas davon, solange Doping nicht aufgedeckt wird. Passiert das Gegenteil davon, wird aus der Win-Win-Situation eine Lose-Lose-Situation. Alle haben verloren. Welches Interesse soll denn bitte schön ein Sportveranstalter haben, soll er einen Rennstall haben, wenn er diese merkantile Interessenslage im Background hat? Welche Interessen soll er haben, Doping aufzudecken? Das funktioniert einfach nicht. Das ist ein klassischer Interessenkonflikt, in dem sich der Radsport über Jahrzehnte bewegt hat.
Und dem jetzt am 30. Juni 2006, also einen Tag vor dem Start des wichtigsten Rennens der Welt, alles auf die Füße fällt. Mit einer Wucht, dass die Füße platt sind. T-Mobile-Sprecher Christian Frommert hat in der Zeit vor der Tour keine Ruhe.
Die Wochen bis zur Tour waren wirklich quälend. Es kam ja nicht so richtig raus. Es war immer nur Munkeln, Mutmaßungen, eventuell, möglicherweise. Und unsere Überzeugung war immer, auf Grundlage von diesen Spekulationen treffen wir keine Entscheidung, die so weitreichend ist. Diese Mutmaßungen wurden ja dann Gewissheit eben an diesem Morgen, an dem die Pressekonferenz anberaumt war, an diesem 30. Juni, an dem plötzlich diese ganzen Gesprächsprotokolle und aus Spanien dann kamen, über das französische Sportministerium kamen dann und die bekamen wir dann als Fax. Und wir haben dann innerhalb von wenigen Minuten entschieden, wir können jetzt unmöglich, auf Grundlage dieser Erkenntnisse können wir unmöglich mit Jan Ullrich in die Tour de France starten. Weil es wäre relativ wahrscheinlich gewesen, dass er im Lauf der Tour de France vor laufenden Kameras von der Polizei vom Rad geholt worden wäre. Und dieses Bild wollten wir absolut nicht haben. Deswegen war die einzige Möglichkeit, das zu sagen, wir stoppen das hier.
Uli, der 30. Juni, das war ein ganz besonderer Tag in Deutschland. Ein Freitag, WM-Viertelfinale in Berlin gegen Argentinien. Elfmeterschießen, Deutschland gewinnt. Also Die Ereignisse aus Straßburg, die gehen fast ein bisschen unter. Aber immerhin gibt es abends einen Brennpunkt in der ARD. Wo warst du an diesem Tag?
Ich war auf der Anreise zur Tour, denn ich hatte in den Wochen davor gemeinsam mit Hagen Bostorff einen Film gemacht über Doping im Radsport, eben nach den Ereignissen in Spanien. Eine Stunde mit heißer Nadel gestrickt in wenigen Wochen und der lief dann an dem Mittwochabend in der ARD. Ich war wirklich am Ende meiner Kräfte und mein damaliger Chef Romain Bonnaire sagte, fahr mal 2-3 Tage nach Hause und komm am Reich, wenn du am Samstag kommst.
Passiert eh nichts.
Passiert nicht. Reich, wenn du am Samstag kommst. Freitagmorgen der Anruf, du musst direkt kommen. Ich wohnte in Stuttgart und nach Straßburg 2-3 Stunden. Du musst direkt kommen, wir werden heute Abend wahrscheinlich eine Sondersendung haben und mussten weiter machen. Also bin ich angereist. Ich glaube, ich bin so angereist, dass ich gerade das alles noch so irgendwo gesehen habe und musste mich schlau machen und dann sofort in die Bütt, um für abends 2015 auch einen der Beiträge zu machen. Habe also das nicht live miterlebt, die ganzen Ereignisse, die sich eben da vor dem Hotel Aubeuf in diesem Straßburger Vorort abgespielt haben.
Ja, und als du wahrscheinlich gerade unterwegs warst Richtung Straßburg, schon helle Aufregung natürlich in Deutschland, aber auch vor Ort. Und Christian Frommert gibt dem Mittagsmagazin noch ein Interview.
Und als dieses Interview fertig war, habe ich eine SMS bekommen. Und auf der stand, das war eine SMS von Jan, auf der stand, sag mal, was ist denn da eigentlich los? Und da war mir erst klar, dass bis jetzt noch niemand den Mut gefunden hat, ihm zu sagen, was passiert ist. Und dann bin ich hoch in das Zimmer und dann saßen die Masseurin da und Rudi Pevenage. Und Jan ist eben geradelt und dann hat er halt gesagt, sag mal, was ist denn da los? Und er hat gesagt, wir haben suspendiert, du wirst die Tour nicht fahren. Und das, doch, er ist in der Form seines Lebens und er wird morgen antreten. Also er hat es gar nicht verstanden. Ich habe es ihm dann noch versucht zu erklären. Habe auch versucht, dass die anderen beiden mir vielleicht auch beispringen. Kam aber nicht so viel. Und das war, aber man muss wirklich sagen, das ist natürlich ein Bild, das sich auf wahrscheinlich ewig einprägen wird. Er war in einer verdammt guten Form.
Joachim Logisch, ihr wisst, der damalige Bildreporter, hat ein Erlebnis an diesem Freitag, das mir viele Kollegen schon ganz ähnlich beschrieben haben.
Ja, es war natürlich ein total verrückter Tag. Es ist eine Pressekonferenz am Tag vorm Start, war üblich angesetzt. Ich war auf dem Weg mit dem Auto zum Hotel, zum Teamhotel, in dem die Pressekonferenz stattfinden sollte. Und plötzlich kommt mir der Telekom-Bus entgegen. Und dachte ich, was ist denn hier los? Und habe auch gesehen, der war voll besetzt. Dachte in dem Moment, na, bin ich zu spät? Ist das schon fertig? Und dann habe ich aber kurze Zeit später schon den Anruf gekriegt, dass Jan Ullrich aus dem Rennen genommen wurde. Und bin dann zurück zum Hotel gefahren, in dem er gewohnt hat. Und dann haben wir halt natürlich gewartet, dass irgendwann er rauskommt und irgendwas dazu sagt. Und dann kam er kurz raus in den Hof des Hotels und hat dann gesagt, ja, sowieso, es ist zu Ende. Ich bin disqualifiziert oder rausgenommen worden. Und dann ist er ins Auto gestiegen und weggefahren.
Der 30.06.2006, ein Tag vor Tour de France Beginn in Straßburg. Die Ausgangslage war so, dass ich absolut in Topform war. Ich hatte kurz vorher die Tour de Suisse gewonnen. Das Team war sehr, sehr gut, trotz der vielen Hindernisse im Frühjahr. Leider kam es ein bisschen anders, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich war gerade im Zimmer auf der Rolle, habe noch trainiert, weil das Hotel belagert wurde durch die ganzen Spekulationen, die aufgekommen waren. Ich bekam die Nachricht auf der Rolle beim Training, dass ich ausgeschlossen bin, dass ich suspendiert bin, dass ich die Tour de France nicht fahren kann. Meine Frau habe ich dann zum Glück, Gott sei Dank, gleich abgeholt. Wir sind mit Tränen in den Augen nach Hause gefahren. Und ab dem Tag war nichts mehr, wie es wirklich mal vorher war. Und ja gut, was sollte ich mit meiner schönen Verfassung anfangen? Ich habe jeden Tag 100 Mal ums Haus gelaufen, habe jeden Tag etliche Weltrekorde in meinem Pool geschwommen. Aber es hat natürlich wahnsinnig weh für mich, diese Form nicht zu nutzen gegen meine Gegner bei der Tour de France.
Jan Ullrichs Welt ist zusammengebrochen und er kann sie nie wieder ganz aufbauen. Er findet mit seiner Frau Sarah das private Glück. Im selben Sommer heiraten die beiden, bekommen noch 3 Kinder. Aber das, was er mal als sein Leben bezeichnet hat, ist ihm genommen worden, das Radfahren. Er muss ab sofort ein Leben führen, das er nie zuvor gelernt hat. Ein Leben ohne seinen Sport, ohne seine Erfolge, ohne den Ruhm der Fans. Im Gegenteil, Deutschland wendet sich von ihm ab. Er nennt das System.
dass man über Nacht praktisch zum absoluten Hero erlassen wird und dann auch, wenn ein Fehler oder irgendwas passiert, wo man halt abdankt, dann wird man auch ganz schnell wieder richtig tief geschrieben und das ist das normale System.
Und damit kommt er nicht zurecht. Er fällt rüber und seine Mutter leidet mit.
Das war bitter für uns alle. Und Jan ist ein Mensch, der macht auch viel mit sich alleine aus. Er hatte eine richtige Krise danach, muss ich sagen. Also richtige Krise, psychische Krise.
Jan Ullrich packt bis heute nicht aus. Warum eigentlich nicht? Und anders als Lance Armstrong kann er keinen Schlussstrich ziehen. Vielleicht auch deshalb, weil wir ihn nicht lassen. Auf der letzten Etappe gibt es die Antwort, welche Rolle wir spielen bei seinem Scheitern.
Jan Ullrich, Held auf Zeit. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Von Moritz Kasserlet. Redaktion Martin Seidemann und Doreen Strasters. Danke an Uli Fritz und Ole Zeisler für die Mitarbeit und an Anna Armbrecht und Daniel Feuges. Produktion Jürgen Kopp und Sebastian Ohm. Abonniert uns, bewertet uns und empfehlt diesen Podcast gerne weiter. In der nächsten Folge gibt's das große Finale und das hört ihr jetzt schon exklusiv in der ARD Audiothek. Das ist die kostenlose Podcast-App. Auf allen anderen Plattformen gibt's die letzte Folge dann erst in der kommenden Woche. Abonniert uns, bewertet uns, empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Und guckt euch auch gerne die schönen Filme an, die Uli und Ole erstellt haben. Die findet ihr in der ARD Mediathek. Lohnt sich wirklich sehr. Auch dazu haben wir euch den Link in die Shownotes gestellt. Ach und Moment, ich habe noch einen spannenden Tipp für euch. Es gibt einen neuen, wie ich finde, sehr aufregenden Podcast der Sportschau. Geheimsache Doping, der Podcast. Darin spricht der wahrscheinlich renommierteste Doping-Journalist weltweit, Hajo Seppelt, den ihr hier aus diesem Podcast auch kennt, über einige der spannendsten Dopingfälle der Sportgeschichte. Ben Johnson, Dieter Baumann und zum Auftakt gibt's nochmal seine analytische Sicht auf den Fall Jan Ullrich. Und die ist beim Dopingjäger Hajo Seppelt viel differenzierter, als manch einer das vielleicht vorher denkt. Geheimsache Doping, ein neuer Sportschau-Podcast von Hajo Seppelt und der wunderbaren Kerstin Hermes. Die erste Folge habe ich schon gehört und die lohnt sich übrigens auch dann, wenn ihr diesen Podcast schon gehört habt und sie macht auch Lust auf mehr. Geheimsache Doping bekommt ihr natürlich auch in der ARD Audiothek.